Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Kann sein, es ist keiner, sondern es ist... Roman, weil es einfach den Leuten, die gerne Thriller lesen, richtig harte Thriller lesen, denen ist zu wenig Thrill drin, obwohl alle Elemente drin sind, da ist und viel zu viel Liebe. Und deswegen, also und Alltagsprobleme von Jugendlichen, aber ich denke, man kann schon mit gutem Gewissen sagen, es ist ein Jugendbuch mit Thriller-Elementen. Dieses Buch handelt von einem Mädchen, das nennt sich im Internet Angel. Sie heißt eigentlich Amelie von Engelsbach und ihr Nickname ist halt Angel. Deswegen heißt das Buch auch Angels Fall, denn sie gerät in etwas rein, das für sie zum Schluss lebensgefährlich wird. Viele fragen mich, wie ich auf meine Ideen komme, wenn ich schreibe. Das sind meistens Alltagssituationen. Ich habe bei diesem Buch speziell bei meiner Tochter, also meine Tochter von der Schule abholen wollen. Ich stand im Flur und wartete. Das war eine weiterführende Schule. Und der Kunstkurs der 9. Klasse hatte ein Projekt, dass sie also Zitate ausgewählt haben und die dann in ein Bildgefüge gebracht haben. Ganz tolle Bilder und ein Spruch ist mir da hängen geblieben, mit dem auch mein Buch anfängt. Und ich hatte dann recherchiert und habe gedacht, wer ist der Urheber? Der stand da nicht bei. Und es ist also so, im Internet habe ich dann mal den Spruch eingegeben und es ist also kein Urheber bekannt. Und ich finde aber, dieser Spruch sagt ganz, ganz viel über das Alter meiner Protagonistin aus und ihrer gleichaltrigen Mitschüler und der Altersklasse halt, denn der hört sich noch so pur an, ohne Erfahrung. Ich lese ihn einfach mal vor. Das ist nämlich das, was man eigentlich erwartet, wenn man 17 ist und über die Liebe nachdenkt. Von Angel. Demjenigen, den du liebst, gibst du die Macht, dich zu verletzen. Doch nur derjenige, der diese Macht nicht ausnutzt, ist es wert, von dir geliebt zu werden. Ein Spruch vom Mädchenklo meiner Schule, den ich einfach nicht mehr aus dem Kopf bekomme. Manchmal laufe ich extra noch einmal hin und schaue, ob er wirklich an dieser Wand steht. Irgendwie beruhigt es mich, wenn ich es dort schwarz auf weiß sehe. Das Einzige, was mich seit einem Jahr berührt, etwas in meiner Lehre anstoßen kann. Ab und zu starre ich auf die Buchstaben und weine ohne Tränen in mich hinein. Ich glaube, ich habe verlernt, wie es anders geht. Von Stryker. Hi, wenn ich könnte, würde ich dich jetzt in den Arm nehmen. Weißt du, worüber ich andauernd nachdenke? Es wäre möglich, dass wir uns täglich sehen, ohne einander wahrzunehmen. Vielleicht laufen wir ständig aneinander vorbei und merken es noch nicht einmal. Von Angel. Zwei Welten, die nebeneinander existieren, als seien es Paralleluniversen, die nichts von der Existenz des anderen wissen. Verrückt. Was würde wohl passieren, wenn in der dünnen Membran, die uns trennt, ein kleines Loch entstünde, durch das einer von uns beiden hindurchschauen könnte? Von Stryker. Ich würde meinen Finger hineinbohren, das Loch weiter aufreißen und dir die Hand reichen, um dich zu mir zu holen. Dann könnte ich sehen, wer du bist. Es macht mich verrückt, zu wissen, dass wir in der gleichen Stadt leben, aber nicht, ob ich dich bereits gesehen habe. Von Angel. Warum haben wir nur die Regeln missachtet und uns geschrieben, wo wir wohnen? Jetzt ist es viel schwieriger, seine wahre Identität zu verbergen. Außerdem bin ich online authentischer, als wenn ich dir gegenüberstehen würde. Von Stryker. Lass es uns doch darauf ankommen. Wir treffen uns an einem Ort, an dem viele Menschen sind und schauen, ob wir uns erkennen. von Angel, nein. Es ist also ein Element in diesem Buch, dass die beiden immer wieder miteinander chatten. Angel, wie gesagt, ist die Protagonistin, aus deren Sicht das Buch geschrieben wird. Sie heißt Amelie von Engelsbach. Und diesen Striker hat sie im Internet kennengelernt und sich mit dem Jungen befreundet. Was sie außerhalb des Internets, also in der Realität, für Probleme hat, wird in dem nächsten Abschnitt recht deutlich. Die Welt drehte sich, als würde sie gerade ausflippen. Sie kreiste nicht um Amelie, aber so im Allgemeinen. Sie fühlte sich elend und ihr Magen rebellierte garantiert jeden Augenblick. Eine Frau saß ihr in der Straßenbahn gegenüber und ließ ihren verstohlenen Blick immer wieder auf diese unglaublich spießige Art über ihren Körper streifen. Ebenso, wie es nur Erwachsene beherrschen. Langsam schaute Amelie an sich hinunter und staunte nicht schlecht. Der ultrakurze Minirock bot durch ihre breitbeinige Sitzposition mehr Einblicke, als es ihr bisher bewusst gewesen war. Die knallrote Kunstfelllederjacke passte zwar zu ihrem Lippenstift, wirkte allerdings zugegebenermaßen etwas gewöhnlich. Die zerrissene Netzstrumpfhose und die schwarzen Springerstiefel mit Stahlkappen, die ihr Outfit abrundeten, fand sie jedoch extrem cool. Bei diesem Gedanken grinste Amelie die Dame an und erntete einen empörten Grunzton. Sie sah der Fremden an, wie es sie irritierte, am frühen Morgen auf dem Weg zur Arbeit einer völlig betrunkenen jungen Frau zu begegnen. Sie ahnte ja nicht, dass unter all der verschmierten Schminke auf der ansonsten makellosen Haut ein bildhübsches Gesicht verborgen lag, das darüber hinaus einem Familienmitglied einer der reichsten und angesehensten Familie der Stadt gehörte. Amelie kommt nämlich aus einem reichen Elternhaus und rebelliert nur so, wie sie überall, wo sie kann. Sie erzählt ihren Eltern, dass sie Ballettstunden nimmt und geht eigentlich zum Kickboxen und hat halt ihre Art, sich durchzuschlagen und ist aber allerdings sehr allein. Sie hat, wie gesagt, nur diesen einen Freund halt und diesen Striker, mit dem freundet sie sich an. Und der möchte sie auch immer wieder kennenlernen. Sie möchte das aber nicht, weil sie Angst hat, diese Freundschaft auch noch zu verlieren. Und wie ihr Schulalltag aussieht, ist dann im nächsten Abschnitt beschrieben. Ich wollte noch was anderes. Und zwar ein Bereich, also es gibt einmal diese Chatverläufe, dann gibt es diesen Fließtest. Und das nächste, was immer wieder auftaucht als Textpassage, das sind Träume, die sie hat. Und zwar, wie man hier an dem Abschnitt, den ich gerade vorgelesen habe, sieht, sie trinkt manchmal ein bisschen zu viel, landet dann irgendwo und ist dann selbst schockiert über sich. Und in dem Zusammenhang ist sie aber auch, hat sie immer diese Träume. Und einen davon möchte ich jetzt vorlesen. Die Nacht gehört mir. Mir und dir. Sie hüllt uns ein, wie die Wolldecke, unter der wir uns früher immer versteckt haben, um uns vor all den Monstern zu verstecken. Wir betrinken uns daran, frei zu sein und lachen wie bescheuert. Ohne Ängste, losgelöst von Sorgen. Wir fahren dahin und schweben ins Nirgendwo. Plötzlich ändert sich diese Stimmung. Komme mir vor, als fiele ich mitten in einen David Lynch-Film. Alles ist finster um uns herum, keine Laternen an den Straßenrändern. Nur dunkler Asphalt und die Mittellinie, die sich im Scheinwerferlicht ständig und regelmäßig mit einem Nichts von gar nichts abwechselt. Die Musik im Radio wird rückwärts abgespielt. Ich spüre, wie sich die Härchen auf meiner Haut aufstellen. Von der Seite siehst du vollkommen normal aus. Erst als du deinen Kopf zu mir drehst und mich in der für dich so typischen Art angrinst, sehe ich den Tropfen, der an deiner Wange hinunterläuft und einen roten Fleck auf deinem weißen T-Shirt hinterlässt. Im nächsten Moment legt sich Panik über deine erstarrte Miene. Bedrohlich nähert sich dein Kopf meinem eigenen, weil du dich vorbeugst und etwas hinter meinem Rücken greifst. Spring, Amy, sofort! Dein Gesicht verzieht sich zu einer Fratze, deine Hand packt mich am Kragen und schubst mich aus der geöffneten Tür. Ich sehe mich selbst blutüberströmt mitten auf der Straße stehen. Wie ein Adler segle ich, losgelöst von meinem eigenen Dasein, vom Himmel auf diese bebende Gestalt hinab und erkenne immer deutlicher, was in deren Augen steht. Pures Entsetzen. Ich stürze zunehmend schneller auf mich zu. Millimeter vor dem Gesicht verharre ich in der Bewegung, höre ein Herz schlagen. Es rast vor Angst. Es überschlägt sich, während ich meinen eigenen Atem stoßweise auf der Oberlippe spüre. Ich starre mich an. Was sehen diese Augen? Was geschieht dort hinter meinem Rücken? Ich höre auf zu atmen. Der Herzschlag stoppt. Stille. Nichts. Perspektivenwechsel. Ich stehe auf der Straße und betrachte die durchbrochene Leitplanke. Der flammende Sonnenuntergang taucht alles in ein tiefes Blutrot. Ich falle auf die Knie und schreie deinen Namen, doch du wirst niemals mehr antworten. Ihr Bruder ist verunglückt und das macht sie ziemlich fertig. Und auch die Situation zu Hause ist dadurch etwas schwieriger als bisher. Sie ist ein starkes Mädchen und sie packt das auch alles ganz gut. Das Einzige, was ihr halt fehlt, ist wirklich die Nähe eines anderen Menschen. Und sie ist halt dadurch so ein bisschen eine Einzelgängerin auch in ihrer Schule, weil sie sich halt auch von anderen abschottet. Was so ihr Alltag aufwertet, sind immer die Trainings, die sie in einem verlassenen oder in so einer Hafengegend absolviert, und zwar in so einem alten Lagerhaus. Eines Abends, nachdem also dieses Training vorbei ist, passiert, rutscht sie auf einmal in etwas rein, was dann ihr ganzes Leben verändern wird. Als sie das Training an diesem Abend beendete, zeigte die Uhr bereits nach 10. No bot ihr an, sie nach Hause zu bringen. No ist ihr Trainer. Doch sie lehnte ab. Amelie wollte keinesfalls, dass er mehr als nur ihren Namen erfuhr, bei dem sie einfach das von unterschlagen hatte. Außerdem liebte sie es, im Dunkeln durch das einsame, unheimliche Industriegebiet zu laufen. Dabei spürte sie aufgeregt diesem Kribbeln auf der Haut nach, das einen in Momenten wie diesen vom Nacken her überfällt, um zu signalisieren, dass man in Lebensgefahr ist. Sie durchstreifte Straßen und Wege, an denen Hafengebäuden und Hallen lagen, die nachts oder auch seit Ewigkeiten verlassen waren. Von weitem hallten Ladegeräusche einer Nachtschicht im Containerhafen über das Gelände. Einzig das Geräusch ihrer eigenen Schritte auf den Pflastersteinen tanzte zwischen den Häuserwänden wie ein Echo hin und her und begleitete den donnernden Herzschlag in ihrer Brust. Die Luft legte sich diesig und den novemberkalten Atemwölkchen auf ihr Gesicht. Das regennasse Kopfsteinpflaster glänzte im Schein der sporadisch auftauchenden Laternen, um die sich nebliger Dunst gelegt hatte und die Gegend in einem unwirklichen Licht erscheinen ließen. Aus den Kanälen drang der Geruch nach Hopfen und Malz, der von den zahlreichen Brauereien in der Nähe kam und eines der Dinge war, das ihre Heimatstadt so unverwechselbar machte. An der nächsten Ecke zog sie mit einer Hand die Kapuze ihres Sweatshirts weiter ins Gesicht. Als sie mit der anderen ihre gefütterte Lederjacke oben am Kragen zusammenraffte, hielt sie vor Schreck inne. Schritte. Leise genug, um von ihren eigenen Atemgeräuschen überdeckt zu werden. Doch immerhin so laut, dass ihr ein eisiger Schauer über den Rücken rieselte. Sie näherten sich von hinten. Amelie drehte sich um, konnte jedoch niemanden entdecken. Irritiert versuchte sie, sich im Halbdunkeln der restlichen Straße zu orientieren. Während sie den Kopf etwas zur Seite neigte, runzelte sie angestrengt die Stirn und suchte mit ihren Augen die Gegend ab, in der Hoffnung zu verstehen, woher die Schritte auszumachen waren. Erst nach und nach realisierte sie, dass die Geräusche aus einer verlassenen Einfahrt kamen. Diese lag schräg gegenüber auf der anderen Straßenseite im dunkleren Abschnitt des Weges und war für Amelie nicht einsehbar. Was sollte sie tun? Stehen bleiben? Wegrennen? Letzteres schien zeitlich kaum machbar, denn die Schritte kamen stetig auf sie zu. Im nächsten Moment wurde ihr klar, dass sie selbst wie auf einem Präsentierteller direkt im Lichtkegel einer Laterne stand. Sie musste unbedingt reagieren. Einem Gewitter unter der Hautoberfläche gleich durchzuckten heiße und kalte Blitze vor Schreck ihre Nervenbahnen. Unschlüssig starrte sie in die immer lauter werdende Dunkelheit. Ihr Herz trommelte gegen die Rippen, als wollte es sie antreiben, endlich eine Entscheidung zu treffen. Schließlich löste sie den Blick von der Einfahrt, ließ ihn an der unbeleuchteten Häuserwand auf der gegenüberliegenden Straßenseite entlang wandern und entdeckte neben dem Durchgang eine Nische. Nahezu geräuschlos bewegte sie sich dorthin und verschwand im Schatten, noch bevor jemand aus der Dunkelheit auf die Straße trat. So sehr sie diese leichte Angst als abendlichen Begleiter durch das Hafenviertel auch mochte. Ein Fremder, der sich nachts auf einem verlassenen Firmengelände aufhielt, war jedoch etwas zu unheimlich. An die Rückwand der Nische gepresst, versuchte Amelie, einen klaren Gedanken zu fassen. Aber sämtliche Warnglocken in ihr schrillten los und sabotierten ihr Vorhaben. Sie beugte sich leicht nach vorn und schaute nervös die Straße hinunter. Allerdings änderte das nichts an ihrer Situation. Sie war dort allein. Vorsichtshalber blieb sie in Deckung und wartete ab. Ihr Puls rauschte unerträglich laut in ihren Ohren und sie hielt die Luft an, um überhaupt etwas hören zu können. Wie weit die Geräusche noch entfernt waren, konnte sie kaum abschätzen. Die Person kam garantiert jeden Moment um die Ecke. Amelie wartete weiter. Sämtliche Muskeln in ihrem Körper spannten sich an. Ihre Zunge begann zu schmerzen. Als sie gerade weit wieder ausatmen wollte, hörte sie es. Was? Irgendetwas stimmte nicht. Verwundert ließ sie die angehaltene Luft aus dem Mund entweichen und wirbelte hektisch mit den Händen vor ihrem Gesicht herum, um ihre Atemwolke zu zerlegen. Zügig neigte sie den Kopf und atmete in die Jacke hinein. Sie runzelte die Stirn. Löste sich etwa aus dem regelmäßigen Rhythmus von Turnschuhen auf Kies der einer zweiten Person heraus? Tatsache. Bei genauerem Hinhören erkannte sie darüber hinaus ein doppeltes Keuchen. Beide rannten zusammen. Oder jagte der eine den anderen? Amelie presste sich zurück an die Nischenrückwand, traute sich kaum zu atmen, sog die Luft hektisch ein und stieß sie ebenso wieder aus. Aufgeregt lauschte sie den Schritten, die nun in dem Torbogen halten. Sie schloss die Augen, weil sie damit rechnete, dass die Fremden im nächsten Moment an ihr vorbeirennen würden. Doch stattdessen kamen die beiden plötzlich aus dem Takt und ihre Körper krachten auf den Boden. Sie schlitterten ein Stück weit über den nassen Asphalt und rangen miteinander. Angespannt lauschte Amelie den Kampfgeräuschen und es rumorte in ihr. Die Heftigkeit der Schläge nachzuurteilen, schien die Situation überaus ernst zu sein. Sie begann zu zittern. Verdammt, nur weg hier. Zeugen wollten die bestimmt nicht. Rasch zog sie sich in die Nische zurück, atmete tief, hörte noch, wie einer von den beiden Game Over sagte und der andere aufstöhnte. Metall prallte auf Stein. Dieses Geräusch durchzuckte Amelie wie ein Stromschlag und stachelte sie an, endlich zu reagieren. Augenblicklich drückte sie sich von der Wand ab und lief los. Erst als es zu spät war, bemerkte sie, dass sie sich wie von Sinn in die falsche Richtung bewegte, auf die beiden zu. Der Liegende wand sich panisch unter seinem Angreifer. Letzterer saß halb mit dem Rücken zu ihr auf dem Unterleib und hob den Arm, um diesen erneut auf den Unterlegenen hinabsausen zu lassen. Im selben Moment stoppte Amelie, zog ihr Knie seitlich zur Brust und trat verzweifelt zu, in der Hoffnung, das Messer zu treffen, das sie in der Hand des Angreifers vermutete. Der Schwung, mit dem sie den Tritt ausführte, und der absolute Überraschungsmoment zeigte ihre Wirkung, denn keiner von ihnen hatte Amelie wahrgenommen. Nicht nur die Waffe flog im hohen Bogen durch die Luft und rutschte klirrend auf dem Boden entlang, sondern auch der Angreifer schnellte nach vorn. Ungebremst prallte er mit seinem Kopf in das Gesicht des anderen und beide Körper blieben bewegungslos aufeinander liegen. Stille trat ein. Eine beängstigende Stille. Fassungslos presste Amelie die geballten Fäuste an ihre Stirn, ging hinein einige Schritte auf der Stelle hin und her und fluchte leise vor sich hin. »Los, verschwinde von hier, sofort«, meldete sich ihr Verstand. Allerdings befreite sich der Angegriffene plötzlich von der Last des anderen. Noch bevor Amelie reagieren konnte, unter lautem Stöhnen drückte er dessen Körper weg, rappelte sich auf, beugte sich keuchend und würgend vornüber und stützte sich mit den Händen auf seinen Knien ab. Oh Mann, er war bestimmt 2 Köpfe größer als Amelie. Was hatte sie sich nur dabei gedacht? Warum musste sie sich hier nur einmischen? Wie würde er reagieren, wenn er sie bemerkte? Er starrt vor Schreck, beobachtete sie jede Bewegung des Fremden in der Dunkelheit direkt neben ihr stand und von ihrer Anwesenheit keine Ahnung hatte. Ja, das ist eine Szene, damit beginnt eigentlich der Thriller. Amelie rutscht in etwas hinein, was irgendwann nicht mehr zu stoppen ist. Das sage ich jetzt lieber nicht. Das habe ich mir jetzt verhaspelt. Wie das weitergeht, auch mit Stryker, ob sie ihn offline kennenlernen wird und was dann noch alles für Katastrophen auf sie zukommen, könnt ihr alle in diesem Buch lesen. Ich sitze gleich auch, glaube ich, noch da an dem Tisch und kann noch Bücher signieren. Oder ansonsten sind wir auch hier den Gang runter an unserem Stand vom Verlagshaus Elgato zu finden. Da bin ich auch noch bis ungefähr 14.30 Uhr. Ich bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, dass ihr ein bisschen Spaß daran gehabt habt.
Okay, es funktioniert auf jeden Fall. Vielleicht muss ich es ein bisschen näher abziehen. Das war jetzt mein Glas, oder?
Das war jetzt mein Glas.
So, ich glaube, es ist zwar noch eine Minute lang Zeit, aber ich würde sagen, wir legen jetzt trotzdem mal los. Ja, ich freue mich, dass wir heute Tanja Vosen da haben. Ich hätte jetzt beinahe schon wieder gesagt, Nova Vosen, weil ich den Titel und den Namen der Autorin immer zu durcheinander bringe, also Tanja Vosen. Manche von euch werden Tanja Vosen vielleicht schon als Autorin für Jugendbücher kennen. Sie ist nicht neu bei Carlsen, sondern hat schon mehrere Bücher beim E-Book-Label Impress veröffentlicht, unter anderem die Sommerflüstern-Reihe und die anderen Titel muss ich ablesen, Kein Kuss wie dieser.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.